Die norddeutsche Tiefebene vor 20.000 Jahren. Ein Schneesturm tobt in der Eiswüste, die sich von Horizont zu Horizont erstreckt. 3 Kilometer dick ist die Eisschicht. Mit ihrem ungeheuren Gewicht hat sie sogar den Boden in die Tiefe gedrückt. Nichts und niemand kann hier leben.
In den richtigen hohen Phasen, in den wirklichen Maxima der Kälteschübe, wird es dann eben halt auch mal mittlere Temperaturen von minus 30 Grad gegeben haben. Und so wie heute in Sibirien geht man davon aus, dass so ein extrem kalter Winter in der Eiszeit minus 55 Grad hatte.
Sagt Frank Sirocco. Er ist Professor für Geowissenschaften an der Universität in Mainz. Etwa so unwirtlich muss man sich das Klima auf dem Höhepunkt der letzten Gletschervorstöße vorstellen. Damals, vor ungefähr 20.000 Jahren.
Auch wenn wir heute im Flachland keine Gletscher mehr in Mitteleuropa haben, wir leben noch immer im Eiszeitalter.
Eiszeitalter sind Perioden in der Erdgeschichte, in denen mindestens ein Pol vereist war,
sagt Professor Ralf Tiedemann. Er ist Geowissenschaftler am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven.
Vereiste Pole, das erscheint uns heute als das Normale, doch in der Erdgeschichte waren vereiste Pole eine eher seltene Erscheinung.
Das Eiszeitalter, in dem wir heute leben, begann vor etwa 33 Millionen Jahren mit der Vereisung des Südpols. Damals lösten sich Südamerika und Australien vom antarktischen Kontinent. Daraufhin setzte eine kalte Meeresströmung ein, die die Antarktis seither umfließt und den Kontinent auskühlte. Nach und nach wurde das Land von einem dicken Eispanzer bedeckt.
Durch die Vereisung des Südpols wurde es auf der ganzen Erde langsam immer kälter. Doch der Nordpol blieb noch 30 Millionen Jahre lang eisfrei. Der Grund? Er befindet sich im offenen Meer. Eine stabile Eisdecke kann sich dort weniger leicht bilden als über Festland. Aber vor ca. 2,7 Millionen Jahren kam es dann auch zu einer großflächigen Vereisung in der Nordhemisphäre, nämlich in Grönland. Ralf Tiedemann.
Um ein Eisschild aufzubauen, benötigen wir einerseits genügend Feuchtigkeit in der Atmosphäre, damit es über den Polen schneit. Und andererseits müssen die Sommer kalt genug sein, damit der Schnee liegen bleibt.
Woher also kam diese Feuchtigkeit über der Polarregion?
Forscher vermuten, dass ein geologisches Ereignis in Mittelamerika dabei die entscheidende Rolle spielte. Die Bildung einer Landbrücke zwischen Nord- und Südamerika. Noch vor etwa 5 Millionen Jahren waren die beiden Teilkontinente voneinander getrennt. Zwischen Atlantik und Pazifik gab es einen offenen Seeweg, durch den Meeresströmungen fließen konnten.
Angetrieben durch die Kräfte der Kontinentalbewegung wurde Südamerika an Nordamerika herangeschoben. Eine Inselkette erhob sich zwischen den beiden Kontinenten aus dem Meeresboden, die nach und nach zu einer Landbrücke wurde. Das warme Wasser der Karibik konnte nun nicht mehr in den Pazifik abfließen, sondern strömte durch den Atlantik nach Europa. Diese Strömung existiert auch heute noch. Es ist der Golfstrom.
Damit sprang dann auch die Zentralheizung in Nordeuropa hier bei uns an. Und letztendlich führte dies dann auch zu einer erhöhten Verdunstung und mehr Feuchtigkeit über Grönland.
Das klingt nicht eben logisch. Der Golfstrom brachte schließlich zusätzliche Wärme nach Nordeuropa. Wie konnte das die Vereisung Grönlands auslösen?
Der Grund war, dass unabhängig vom Golfstrom eine zweite Entwicklung einsetzte. Die Erde kühlte sich deutlich ab.
Man hat festgestellt, dass die atmosphärischen CO2-Gehalte vor etwa 2,7 Millionen Jahren zurückgegangen sind, was dann natürlich global zu einer Abkühlung geführt hat und möglicherweise dann der Auslöser war für die Vereisung der Nordhemisphäre.
CO2, also Kohlendioxid. Je weniger davon in der Atmosphäre vorhanden ist, desto geringer ist der natürliche Treibhauseffekt, der einen Teil der Sonnenwärme auf der Erde hält. Je weniger CO2 in der Atmosphäre, desto niedriger sind also die Temperaturen.
Hinzu kam ein weiterer Effekt. Eine einmal in Gang gekommene Vereisung verstärkt sich selbst. Denn helle Flächen wie Eis und Schnee reflektieren die Sonnenstrahlen stärker als dunkle Erde oder das Grün der Vegetation. Daher kühlen vereiste Flächen die Erde weiter ab. Mit der Folge, dass noch mehr Eis und Schnee entstehen können.
Doch woher wissen die Forscher eigentlich, wie viel Kohlendioxid damals in der Atmosphäre war und welche Temperaturen herrschten?
Für die Rekonstruktion benutzen wir unterschiedliche Klimaarchive, zum Beispiel Marinesedimente, die sich über Jahrmillionen Jahre am Meeresboden abgelagert haben. In diesen Sedimenten können wir wie in einem Buch blättern und auch lesen. Dann haben wir die Eisbohrkerne, ein wichtiges Klimaarchiv. An den Eisbohrkernen können wir zum Beispiel die Temperatur bis auf 1 Grad genau bestimmen.
Als sie die Ablagerungen am Meeresboden genauer untersuchten, fanden die Wissenschaftler heraus, dass es in den 2,7 Millionen Jahren seit der Vereisung Grönlands ein ständiges Auf und Ab der Temperaturen gegeben hat.
Insgesamt 55 Kaltzeiten kann man heute nachweisen. Epochen, in denen die Gletscher mehr oder weniger stark nach Nordamerika und Mitteleuropa vorstießen. Diese Kaltzeiten wechselten sich mit Warmzeiten ab, in denen das Klima gemäßigt war, etwa so wie heute, zum Teil sogar wärmer.
Diese Schwankungen, so lässt sich aus den Ablagerungen ablesen, geschahen nicht etwa zufällig, sondern in regelmäßigen Zyklen. Frank Sirocco.
Ganz grob sind das Zyklen von 100.000 Jahren, 40.000 Jahren und 20.000 Jahren, die verursacht werden durch die Konstellation der Sonne und der Erde und insbesondere Variationen in der Erdachse, ob die zur Sonne hingeneigt ist, ob sie abgeneigt ist, wie dicht die Sonne an der Erde dran ist. Das sind so die wesentlichen Faktoren, die dann zu diesen drei Zyklen führen.
In den letzten knapp 2 Millionen Jahren folgten die Kaltzeiten relativ schnell aufeinander. Ein Zyklus, also die Zeitspanne vom einen Kältemaximum bis zum nächsten, dauerte etwa 40.000 Jahre. Dieser Zyklus entspricht den Schwankungen in der Neigung der Erdachse, die zwischen 23 und 25 Grad pendelt, etwa so wie bei einem trudelnden Brummkreisel.
Mal sind die Pole deshalb eher der Sonne zugewandt, mal eher abgewandt. Davon hängt ab, wie viel Sonne im Sommer und im Winter auf die Erde scheint. Doch dieser 40.000-Jahre-Zyklus änderte sich.
Um 800.000 Jahre beginnt das und wird dann ganz stark ab 600.000 Jahre. Dann springt das Ganze um auf einen 100.000-Jahres-Zyklus. Und dieser 100.000-Jahres-Zyklus entspricht der Exzentrizität der Umlaufbahn der Erde um die Sonne. Das heißt, ob die Erde auf einer fast kreisrunden Bahn um die Sonne zieht und damit immer die gleiche Entfernung hat oder ob die Erde eben halt eine elliptische Bahn annimmt und dann in manchen Phasen deutlich weiter weg ist von der Sonne als in anderen Phasen. Und klar, sobald sie weiter weggeht, ist die Einstrahlungsintensität geringer und das sind dann auch die Punkte, wo es dann halt zum Beginn von Eiszeiten kommen kann.
Durch den 100.000-Jahre-Zyklus dauerten die kalten Phasen erheblich länger und wurden damit auch kälter. Die Gletscher hatten mehr Zeit anzuwachsen. Die Eisschilde wurden bis zu 3,2 Kilometer dick und stießen weit nach Nordamerika und Nordeuropa vor, in Deutschland sogar bis zu einer Linie Düsseldorf-Dresden.
Diese Eismassen entzogen den Ozeanen große Mengen Wasser. Während der letzten Kaltzeit lag der Meeresspiegel deshalb etwa 120 Meter tiefer als heute. Die Mainebene vor 200.000 Jahren. Durch eine endlose Grassteppe trottet eine Herde Wollhaarmammuts, angeführt von einer Leitkuh. Die größten Tiere haben eine Schulterhöhe von etwa 3 Metern. Ihr zottiges, schwarzbraunes Fell hängt bis auf den Boden herab. Hin und wieder bleiben die Tiere stehen. Sie greifen mit den Rüsseln nach Grasbüscheln und stopfen sie sich ins Maul.
Mammuts. Nach ihnen ist die Steppenlandschaft benannt, die sich während der Kaltzeiten von Asien bis nach Mitteleuropa ausbreitete, die sogenannte Mammutsteppe. Dr. Olaf Jörres arbeitet im Forschungsbereich Altsteinzeit des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz.
Während der nicht ganz so kalten Kaltphasen war es hier ein Mekka für die Tierwelt, weil eben gerade die Grassteppen dieser Zeit ein großes Nahrungsangebot für Äser geben, eben große Herden von Pferden, Mammuten, Rentieren vielleicht auch, die dann eben hier in Hülle und Fülle vorkamen. Und man hat hier im Prinzip ein kaltzeitliches Pendant zu den ostafrikanischen Savannen, die ähnliche Graslandschaften darstellen mit einem ähnlich hohen Wildreichtum.
Neben den Mammuts lebten damals noch andere große, inzwischen ausgestorbene Arten der kaltzeitlichen Tierwelt, das Wollnashorn, der Steppenbison und der Riesenhirsch. Sein Geweih hatte bis zu 4 Meter Spannweite, das ist so lang wie ein Kleinwagen, und es wog an die 50 Kilogramm.
Andere Kaltzeittiere gibt es auch heute noch. Moschusochse, Rentier, Schneehase und Eisfuchs. Jedoch nur in gebirgigen oder arktischen Regionen.
Die Lebensverhältnisse während der Warmzeiten sahen dagegen gänzlich anders aus. Mitteleuropa war in diesen Phasen fast überall mit Wäldern bedeckt, erläutert Professor Ralf-Dietrich Kahlke. Er leitet die Forschungsstation Quartärpaläontologie in Weimar, die zum Frankfurter Senckenberg-Institut gehört.
Es gibt also dort jede Menge Waldbewohner, Waldnashörner, viele Hirsche, die in den Wäldern leben. Aber es gibt auch Tiere, die im Offenland leben, zum Beispiel Boviden, also Hornträger, frühe Wildrinder. Es gibt Elefanten, die also ähnlich den afrikanischen Elefanten heute in den Baumwipfeln äsen oder auch am Boden grasen können.
Diese Waldelefanten waren mit bis zu 4,20 Meter Schulterhöhe deutlich größer als das Mammut. Weitere große Pflanzenfresser der Warmzeitfauna waren Pferde, Elche, Damm und Rothirsche.
Auch Exoten aus Afrika fühlten sich während der Warmzeiten in Mitteleuropa heimisch. Wasserbüffel und Flusspferde, beides Arten, die heute nur in subtropischen Regionen vorkommen. Die Flusspferde lebten unter anderem auch im Rhein und im Main.
Die sind über das Mittelmeer rüber, Richtung Italien. Da haben wir also Funde, die ältesten sind etwa so bei 1,4 Millionen. Und das geht dann so einen Rhonegraben hoch über die burgundische Pforte bis in den Rhein, Main, nach Thüringen, in die Werra. Dann ist Schluss, weil über den Thüringen weißt du nicht drüber. Und nach Norden geht es weiter bis nach England.
Wenn das Klima von Warmzeit zu Kaltzeit oder umgekehrt wechselte, zogen sich die spezialisierten Tierarten aus Mitteleuropa in ihre jeweiligen Kerngebiete zurück. Für die an Kälte angepasste Tierwelt lag das Kerngebiet zwischen Osteuropa und Sibirien. Die wärmeangepassten Tiere zogen sich ans Mittelmeer zurück, sobald es hier zu kalt für sie wurde. Von diesen Kerngebieten aus konnten sich die Tierarten beim nächsten Klimawandel dann wieder ausbreiten.
Die meisten Pflanzenfresser sind an bestimmte Nahrungspflanzen gebunden und reagieren deshalb rasch, wenn sich das Klima ändert. Fleischfresser sind dagegen weniger vom Klima abhängig. Sie jagen Beutetiere, egal ob kalt- oder warmzeitliche. Deshalb lebten während der Eiszeiten immer verschiedene Großraubtierarten in Europa. Ralf-Dietrich Kalke.
Allein diese einen südthüringischen Fundstelle haben wir 9 große Räuber. Geparde, wir haben Säbelzahnkatzen, wir haben Dolchzahnkatzen, wir haben Puma, wir haben Jaguare, Luchse, mittelgroße Wölfe, eine ausgestorbene große Wolfart und Bären.
Vom Artenreichtum blieb nach dem Ende der Kaltzeit vor ca. 12.000 Jahren nur ein Bruchteil übrig. Anders als nach den vorherigen Zwischeneiszeiten starben viele Tierarten aus. Ob das möglicherweise mit dem Auftreten des modernen Menschen zu tun hat, der durch neue Jagdtechniken die Tiere dezimierte, wird diskutiert, ist aber nicht abschließend geklärt. Eine bewaldete Steppe in der Nähe des heutigen Braunschweig. 400.000 Jahre vor unserer Zeit. Die letzte Warmzeit geht gerade zu Ende. Eine Gruppe von Männern kehrt von der Jagd zurück. Es sind kleine, muskulöse Gestalten. In ihren Gesichtern sind deutlich die vorspringenden Augenwülste zu sehen. Sie tragen Speere und große Fleischstücke. Es sind Teile eines Pferdes, das sie gerade erlegt haben.
In der Nähe des kleinen Ortes Schöningen in Niedersachsen fand man die Reste von Lagerstätten von Homo heidelbergensis. Die dort gefundenen Speere sind die ältesten vollständig erhaltenen Jagdwaffen der Menschheit.
Homo heidelbergensis, der Heidelberger Mensch, wie er nach seinem ersten Fundort heißt, ist ein Vorfahre des Neandertalers und damit bloß ein entfernter Vetter von uns modernen Menschen. Er entstand in Afrika und gelangte von dort sowohl nach Asien als auch nach Europa. Olaf Jörris.
Die ersten Belege des Heidelberger Menschen haben wir im Prinzip nur aus Südeuropa und erst ab 600.000, ja vielleicht 800.000 aus Nordeuropa, und dort stammen sie vornehmlich aus warmzeitlichem Kontext. Das heißt, die Erstbesiedlung unserer Breiten findet während der Warmzeiten statt, nicht während der Kaltzeiten.
Fachleute gehen davon aus, dass der Heidelberger Mensch den Umgang mit Feuer beherrschte und sich auch Kleidung herstellen konnte. Ohne diese Kenntnisse hätte er die nördlichen Breiten vermutlich nicht besiedeln können. Außerdem musste er seine Ernährungsweise anpassen.
Konnte sich der Mensch vorher auch vegetabil ernähren, spielt spätestens zu diesem Zeitpunkt der Zugang zu tierischer Nahrung eine größere Rolle, weil allein unsere Wälder auch in den Warmzeiten, also selbst in klimabegünstigten Phasen, sehr wenig fruchttragende Nahrung für den Menschen liefern und schon gar nicht während der Wintersaison.
Der Homo heidelbergensis, eingewandert aus dem warmen Afrika. Er existierte mehrere hunderttausend Jahre in Europa und passte sich dabei immer stärker an das Klima der Eiszeiten an.
Vor ungefähr 500.000 Jahren beginnt dann in Europa die Entwicklung hin zum Neandertaler. Über mehrere Stufen redet man dann von Ante-Neandertaler und Proto-Neandertaler. Und der klassische Neandertaler ist dann spätestens vor ungefähr 100.000 Jahren entstanden.
Professor Friedemann Schrenk. Er ist Vormenschenforscher an der Universität Frankfurt am Main.
Die Neandertaler besiedelten im Laufe der Zeit ein riesiges Gebiet. Es erstreckte sich vom Nahen Osten fast über ganz Europa, von Portugal und England bis nach Usbekistan und in den Irak. Bis heute hat man Fossilien von über 300 Neandertaler-Individuen gefunden. Ihr Körperbau ähnelte dem der heutigen Inuit, der sogenannten Eskimos.
Die Neandertaler sind gedrungen, sind kleiner gewesen als wir. Ja, das ist eine Anpassung an kaltes Klima, denn durch kleinere Körperoberfläche wird auch weniger Wärme abgegeben. Die Knochen an sich, die Langknochen, waren sehr viel robuster. Also die Knochenwände waren sehr viel stärker. Der ganze Körperbau ist eigentlich nur dadurch zu erklären, dass eben wirklich sehr harte Lebensbedingungen geherrscht haben.
Die Neandertaler ernährten sich hauptsächlich von Fleisch, sagt Olaf Jöris.
Isotopenuntersuchungen der Knochen oder eben Untersuchungen der Jagdfaunen zeigen, in welch hohem Maße sich der Neandertaler von Fleisch ernährte. Und es gibt Untersuchungen, die eben ausgehend von der Statur des Neandertalers und von dem Milieu, in dem der Neandertaler lebte, davon ausgehen, dass also der Kalorienverbrauch pro Tag bei bis zu 6000 Kilokalorien lag. Also deutlich über dem, was der heutige Mensch so eben zu sich nimmt.
Diese Kalorienmenge beschafften sich die Neandertaler mit der Großwildjagd. In Gruppen jagten sie nicht nur Mammuts, sondern auch Wildpferde, Rentiere, Bisons und andere schnelle Säugetiere. Sie hatten daher sicherlich eine gut koordinierte Jagdstrategie, was darauf schließen lässt, dass sie bereits sprechen konnten.
Die Neandertaler kamen mit ihrer Lebensweise auch während der Kaltzeiten gut zurecht. Nur während der allerkältesten Phasen zogen auch sie sich aus Mitteleuropa zurück. Olaf Jöris.
Während der allerkältesten Phasen war Mitteleuropa menschenleer. Da lagen die Gletscherfronten ja in Süddeutschland und in Norddeutschland, sodass der Raum dazwischen also recht unwirtlich war und letzten Endes zum Abwandern oder eben regionalen Aussterben der Menschen führten. Das heißt, die nördlichen Vertreter einer Menschengruppe starben im Prinzip dann während der Eiszeiten aus, während die im Süden in ihren Refugialräumen weiter überlebten.
Diese Zufluchtsorte lagen alle im Mittelmeerraum, in Südwestfrankreich, auf der Iberischen Halbinsel und auf dem Balkan.
Aus einer Höhle in Südspanien stammen auch die letzten Hinweise, die man auf den Neandertaler gefunden hat. Vor etwa 28.000 Jahren starb diese Menschenart aus.
Daran hatte vermutlich ein neuer Nahrungskonkurrent einen großen Anteil, der erst einige tausend Jahre vorher, aus Afrika kommend, eingewandert war. Der moderne Mensch. Also unsere eigene Art.
Als der moderne Mensch im Prinzip den europäischen Kontinent betritt, sind wir inmitten der letzten Kaltzeit. Wir haben noch nicht die maximale Eisvorstoßphase erreicht vor 40.000 Jahren, aber es ist eine Phase, die einem ganz extremen Klimawandel unterliegt. Dabei ist aber die Umwelt relativ einheitlich. Sodass also es zwar erhebliche Temperaturschwankungen und das auch in kurzer Zeit gegeben hat, aber zumindest Nordeuropa hatte schon ein sehr, sehr einheitliches Landschaftsbild, in dem eben die Grassteppen dominierten und in denen eben die kaltzeitlich geprägte Fauna typisch war.
Wie der Neandertaler lebte auch Homo sapiens als nomadischer Jäger und Sammler. Aber er brachte neue Erfindungen und Fähigkeiten mit. Bessere Jagdwaffen, eine ausgefeiltere Sprache, aber auch die Kunst. Davon zeugen zum Beispiel Höhlenmalereien, geschnitzte Figuren und Knochenflöten.
Als vor circa 20.000 Jahren die letzte Eiszeit ihren Kältehöhepunkt erreichte, mussten aber auch diese Menschen Mitteleuropa verlassen. Frank Sirocco.
Da sind eben halt all die Menschen aus unserer Region nach Süden gezogen und die ersten vernünftigen Lebensbedingungen fand man dann eben halt im Süden von Frankreich in den Höhlen. Da war auch das Jagdwild, das war genauso nach Süden runtergezogen, während bei uns hier in der Eifel oder dann noch weiter nach Norddeutschland hoch eine Kältewüste ohne jegliche Vegetation war.
Diese härteste Phase der Kaltzeit dauerte allerdings nur etwa 4000 Jahre. Spätestens ab 16.000 Jahren vor heute kehrten die Menschen nach und nach wieder zurück.
Sobald Vegetation hier in der Region ist, ist ja noch nicht so weit nach Frankreich, sind die in 2-3 Wochen hier hochgewandert und sind ihrem Wild gefolgt. In guten Jahren mit Vegetation, wenn die Herden in den Norden wieder hochzogen, dann sind die Menschen dem gefolgt. Und so hat das Ganze eigentlich begonnen, bis es dann irgendwann jedes Jahr eine kontinuierliche Vegetation wieder gegeben hat. Gut, und dann konnte man eben halt hier anfangen, wieder zu siedeln.
Vor etwa 12.000 Jahren war die letzte Eiszeit dann zu Ende. Im Nahen Osten begannen die Menschen eine völlig neue Lebensweise zu entwickeln, die auf Ackerbau und Viehzucht beruhte, ein revolutionärer Umbruch in der Menschheitsgeschichte. Doch bis die neue Lebensweise Mitteleuropa erreichte, sollten noch ein paar tausend Jahre vergehen.
Baseball-große Hagelkörner prasseln auf Tokio nieder. Los Angeles wird von Tornados verwüstet. Eine gigantische Flutwelle überschwemmt die Straßen von New York. Kurze Zeit später setzt arktische Kälte ein. Nordamerika versinkt in Schnee und Eis.
In The Day After Tomorrow zelebrierte Hollywood 2004 die Klimakatastrophe. In diesem Film ist der Golfstrom zum Erliegen gekommen. Die Erde leidet unter einer neuen Eiszeit, die durch menschliche Eingriffe verursacht wurde.
Auch der Mainzer Klimaforscher Frank Sirocco hält es für realistisch, dass die Erde auf eine neue Eiszeit hinsteuert. Allerdings keine von Menschen verursachte, sondern eine, die sich aus den bekannten Zyklen ergibt.
11.000 Jahre ist unsere Warmzeit mindestens alt. Man könnte auch sagen, sie ist schon 14.000 Jahre alt, auch das wäre noch richtig. Und in der Vergangenheit hat keine Warmzeit länger gedauert als 20.000 Jahre. Manche Warmzeiten haben nur 7.000 Jahre gedauert. Und von daher muss man wirklich sagen, wir sind rein vom Klimatischen her am Ende unserer Warmzeit.
Das sieht auch der Bremerhavener Klimaforscher Ralf Tiedemann so.
Die Konstellation der Erdbahnparameter weist für die nächsten 50.000 Jahre auf eine Abkühlung. Das heißt, wir befinden uns bereits auf dem Weg in eine Zwischeneiszeit.
Ginge es nur nach den sich verändernden Werten der Sonneneinstrahlung, würde die nächste Eiszeit ihre kälteste Phase in etwa 50.000 Jahren erreichen. Ob man allerdings einfach davon ausgehen kann, dass sich der Wechsel von Warm- und Kaltzeiten so fortsetzen wird wie in der Vergangenheit, das ist völlig unklar. Frank Sirocco.
Man kann es jetzt überhaupt nicht mehr fassen, weil wir Menschen eben halt in die zweite Größe, die wirklich für das Klima wesentlich ist, die Treibhausgase, eingegriffen haben. Das ist eine zusätzliche Komponente, die auch dahin führt, dass das Klima oder das Spiel der Kräfte, was in der Vergangenheit so rhythmisch dann immer wieder in verschiedene Gleichgewichtszustände gefallen ist, dass man nicht davon ausgehen kann, dass das in der Zukunft einfach so weitergeht.
Yeah.